After Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR.
Noch nie haben wir eine solche Krise erlebt, heißt es dieser Tage oft. Aber die Frage ist, auf wen bezieht sich eigentlich dieses Wir? Denn immerhin hat ein großer Teil Deutschlands zwar eine bisschen andere, aber durchaus existenzielle Krise erlebt. Wird also dieser Tage wieder eine westdeutsche Sicht auf die Sache angelegt? Erleben Ost- und Westdeutsche die Krise vielleicht sogar unterschiedlich? Können wir vielleicht von Ostdeutschen sogar lernen, wie man Krisen durchsteht? Darüber reden wir heute im After-Corona-Club. Und mein Gast ist Wolfgang Frinte. Er war Professor für Kommunikationspsychologie an der Universität Jena. Und in diesem Jahr ist sein Buch erschienen, Halt in haltlosen Zeiten. Das passt ja. Schönen guten Tag, Herr Frinte.
Guten Tag, Frau Reschke. Noch einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit Ihnen reden zu dürfen. Ich habe Sie ja bisher immer nur auf dem Bildschirm. Ich sehe Sie jetzt auch nur auf dem Bildschirm, ja, sicherlich. Aber jetzt haben wir auch mal eine Interaktivität. Fein, freue ich mich sehr darauf.
Vielen Dank. Ich freue mich auch. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Halt in haltlosen Zeiten. Das ist jetzt gerade veröffentlicht. Das war ja sozusagen geradezu prophetisch. Sehr viel haltloser als jetzt geht's ja kaum. Was kann einem denn im Moment Halt geben?
Naja, das haben wir auch in dem Buch versucht darzustellen, ohne dass wir natürlich wussten, im September vorigen Jahres ist also das Manuskript zum Verlag gegangen, ohne dass wir wussten, was dann noch mit uns passieren wird und was mit Corona passieren wird. Natürlich geben wir uns selber als Individuen Halt, aufgrund unserer Erfahrungen, aufgrund unserer Einstellungen. Es gehören natürlich aber auch unsere Bezugsgruppen dazu, vor allen Dingen Familie. Ne? Das ist ja das, was... worunter wir ja tatsächlich jetzt auch beide leiden, meine Frau und ich, dass es sozusagen nur noch über WhatsApp-Kontakte geht, dass wir also abends den Enkeln in Göttingen Märchen vorlesen oder dem Enkel, dem Kleinsten in Winnenden bei Stuttgart, dem singe ich dann was vor, weil er der Einzige in der Familie ist, der noch nicht gemerkt hat, dass der Großvater nicht singen kann. Also habe ich da große Akzeptanz. Und es sind natürlich auch bestimmte Religionen, die Halt geben können. Und ich finde das auch sehr wichtig, auch wenn ich nun nicht so ein besonders religiöser Mensch bin und aber doch nicht der Meinung und der Auffassung bin, so wie Olle Marx, obwohl ich den sehr mag, dass also die Religion das Opium des Volkes ist. Aber manchmal ist ja eine Droge auch nicht schlecht. Das kann ja auch helfen.
Ich habe es schon in meiner Anmoderation gesagt, wir sagen ja oder benutzen gerade im Moment sehr oft das kollektive Wir. Wir haben noch nie eine echte Krise erlebt. Das stimmt natürlich nicht ganz. Ich frage mich nochmal in Bezug auf die wirtschaftlichen Existenznöte. Das ist ja etwas, was viele Ostdeutsche erlebt haben, dass wirklich dir deine Verdienstmöglichkeit und deine Existenz wegbricht. So, das ist etwas, was man so kollektiv in Westdeutschland nicht erlebt hat. Macht das Ostdeutsche stärker für die Krise jetzt auch, wo das wieder droht?
Also auf der einen Seite macht es sie sicherlich stärker, dass sie sagen, also wir sind selber, wir haben es selber geschafft, wir sind selber durchgekommen. Auf der anderen Seite denke ich, es gibt auch noch einen weiteren Unterschied, der für die Ostdeutschen möglicherweise charakteristisch ist. Es ist ja nicht so ganz ohne Wirkung geblieben, was da über 40 Jahre DDR sich entwickelt hat. Also so unter anderem natürlich auch ein starkes Pflichtbewusstsein und auch durchaus eine vorhandene Neigung zur Unterordnung. Ich will nicht nur sagen Autoritarismus, obwohl die autoritären Einstellungen im Osten Deutschlands stärker ausgeprägt sind als im Westen. Vielleicht ist das eine der Folgen, aber eben nicht nur. So, und dann haben Sie vielleicht noch eine dritte Geschichte, die mit so einer Art von Widerständigkeit zusammenhängt. Das erinnert mich immer an eine alte Theorie von Jack Brehm aus den USA. Der hat die 1966 geschrieben. Das ist die Reaktanztheorie. Der sagt, also wenn mir jetzt meine Freiheitsgrade eingeschränkt werden, dann versuche ich, diese Freiheiten wiederherzustellen. Aber unter zwei Bedingungen. Ich muss einmal diese Freiheit erlebt haben und sie muss mir besonders wichtig sein. Und ich denke, das trifft für viele Ostdeutsche zu, dass sie auch einmal diese Freiheit so besonders erlebt und nun geschätzt haben. Und jetzt wird sie natürlich durch bestimmte Sanktionen, die mit der Corona-Krise zusammenhängen, eingeschränkt. Und dann muss man sich fragen, und was sind denn die Folgen? Wie gehen Sie damit um?
weil Sie gerade die Einschränkungen von Freiheitsrechten benennen. Angela Merkel hat ja als Ostdeutsche das in ihren Ansprachen immer sehr stark betont, wie weh ihr das tut, die Grundrechte jetzt so einschränken zu müssen. Ist das ein kollektiver ostdeutscher Schmerz oder geht es nur Frau Merkel so?
Ach nein, ich glaube schon. Also wir haben uns ja jetzt am Anfang eingelassen auf die Hypothese, wir nehmen mal die Ostdeutschen pauschal. Und ich bleibe jetzt einfach mal dabei. Und da würde ich sagen, es ist schon so, dass das ein kollektives Erlebnis ist. Und man merkt es ihr persönlich ja auch an, wie schwer es ihr fällt, über diese Einschränkungen zu reden. Ich bin mir eben bloß nicht so ganz sicher, wie viele Ostdeutsche jetzt mit diesen Einschränkungen umgehen. Jena ist ja nun wieder doch so ein ganz besonderes Soziotop. Da denke ich, wir waren ja auch die Ersten mit, die sozusagen dann durchaus geduldet haben, dass unser Oberbürgermeister uns die Masken verpflichtet hat. Und wir tragen sie aufrichtig und stolz. Und wir werden sie auch erstmal weitertragen. Und es wird wenig gemurrt. Das finde ich schon mal ganz gut so. Und ich sehe aber auf der anderen Seite tatsächlich auch einen kleineren Prozentsatz. Ich bin mal so vermessen zu sagen, das könnten fast 25% sein. Das sind nämlich die, die sich nach wie vor mit den Rechtspopulisten identifizieren. Nicht nur, weil da, pardon, wenn ich das so sage, sie neue westdeutsche Führer haben. Ich habe lange Björn Höcke nicht mehr gesehen. Der versteckt sich möglicherweise jetzt auch. Sondern diese 25% im Osten, die haben ja freiwillig sich sozusagen zur AfD oder zu Pegida bekannt. Und da bin ich ziemlich skeptisch, wie die mit der Einschränkung dieser Freiheitsgrade umgehen. Und man sieht ja auch, dass sie nicht nur skeptisch damit umgehen, sondern dass sie auch versuchen, auf die Straße zu gehen oder eben die sozialen Medien zu okkupieren, um dann diese absolut blöden neuen Verleumdungs- und Verschwörungstheorien zu verbreiten.
Viele Menschen, mit denen ich hier im Corona-Club gesprochen habe, haben festgestellt, dass die Krise eher ein Vertrauen in die Demokratie ausgelöst hat, gerade in die Regierung, weil ja Deutschland recht besonnen damit umgeht und eigentlich auch bislang ganz gut da durchgekommen ist. Ist es ein Effekt, der sich auch positiv auswirken könnte?
Ich würde schon sagen, ja, dass es sich positiv auswirkt. Also wir haben ja dieses Dilemma, was ja eigentlich auch immer wieder diskutiert wird, zwischen den notwendigen Maßnahmen, um sozusagen die Gesundheit der Bevölkerung zu sichern und wiederherzustellen. Und auf der anderen Seite die Diskussion darüber, wie es dann nun eigentlich mit der wirtschaftlichen Problematik sich verhält. Und ich sehe eigentlich für die Ostdeutschen diese wirtschaftliche Problematik ja noch viel gravierender, weil wir viel mehr Klein- und Selbstständige haben und die auch wenig Rückhalt haben, also finanzielle Rücklagen haben, die aber trotzdem sagen, also wir sollten mit den Lockerungen noch etwas warten. Also wir können vielleicht auch noch andere Möglichkeiten nutzen, um wirtschaftlich zu überleben. Aber wichtig wäre es, dass wir tatsächlich auch physisch überleben. Also dafür sind dann natürlich auch diese Maßnahmen auch da. Und man sieht es auch, dass bezüglich dieser Maßnahmen eine große Akzeptanz vorhanden ist.
Also das kann ein Vertrauen in die Demokratie stärken, auch im Osten.
Ja, würde ich auf jeden Fall so sagen.
Jetzt hat die Corona-Krise, Sie sagten das vorhin auch schon, die Rechtspopulisten ja so ein bisschen ausgebremst. Die AfD ist wenig wahrzunehmen. Die hatte ja nun gerade im Osten einen hohen Wählerzuspruch. Sie sprachen von 25%, die mit Rechtspopulisten sympathisieren. Kann die Krise jetzt dauerhaft daran was ändern? Also dass man einfach sagt, okay, gut, die haben keine Lösungen anzubieten. Irgendwie ist es doch nicht so attraktiv.
Ach, Frau Reschke, ich würde das ja wünschen. Also das wäre ja einer meiner großen Wünsche, wenn wir aus dieser Krise gesund herauskommen, dass es auf jeden Fall negative Folgen für die Rechten hat. Ich bin mir aber nicht sicher. Wir sehen also sozusagen ja ein ganz starkes Engagement der Rechtsextremen in den sozialen Medien. Ich habe es schon erwähnt. Ich habe auch wahrgenommen, dass religiöse Online-Veranstaltungen beispielsweise von den jüdischen Gemeinden gehackt werden, dass da irgendwelche Hitler-Zitate oder Hitler-Bilder reingelegt werden. Also da gibt es eine ganz große virtuelle Bewegung auf der rechten Seite. Auf der anderen Seite, was passiert denn nun tatsächlich faktisch, wenn die Krise wieder vorbei ist? Sieht man dann doch wieder den Björn Höcke auftreten? Sie scheinen sich ja momentan auch so ein bisschen intern zu zerlegen. Und es wäre auch mein Wunsch, dass sich das verstärkt.
Naja, man kann es natürlich auch genau andersrum sehen und sagen, es wurde ja viel darüber nachgedacht, warum die AfD nun gerade im Osten so stark ist. Und es gibt ja viele Erklärungen dafür. Und eine ist sicher auch, dass das nie richtig wahrgenommen wurde, welche Krisen es da gab, welche Umbrüche es da gab, was es für den Einzelnen bedeutet hat, wenn alles Gewohnte wegbricht, welche Enttäuschungen da waren. So ein Gefühl droht natürlich jetzt für viele Menschen in West und Ost oder in Ost und West wieder. Also man kann auch die Befürchtung haben, dass Menschen, denen die Existenz wegbricht, irgendwann einen Schuldigen dafür suchen werden. Und da ist natürlich eine Regierung attraktiver als Schuldiger als ein Virus. Sehen Sie diese Gefahr?
Also die Gefahr besteht immer, dass nach Sündenböcken oder nach Verantwortlichen gesucht wird. Und ich denke, da gibt es nur eine Möglichkeit. Das lässt sich nicht ohne weiteres vermeiden, sondern da muss die Zivilgesellschaft stark genug sein, dagegen zu halten und zu sagen, also, dass wir aus dieser Krise herausgekommen sind und hoffentlich auch noch positive Nachwirkungen haben, also im Sinne von solidarischem Umgehen miteinander. Die Freude darüber, dass wir das jetzt auch nicht einfach nur in den sozialen Medien machen können oder in einer etwas vorsichtigen Nachbarschaftshilfe, sondern dass wir es tatsächlich wieder von Face to Face machen dürfen. Diese Freude darüber, das sollten wir erhalten, das sollten wir auch ausleben. Das wären also sozusagen Möglichkeiten, mit denen wir rechte, rechtspopulistische, rechtsextreme Argumente zurückweisen können, indem wir es anders leben.
Dieses Solidaritätsgefühl ist ja etwas, was auch, wenn man an die Geschichte des Ostens zurückdenkt, sehr hochgehalten wird. Also dieses, naja Gott, dann hat man improvisiert, dann hat man sich gegenseitig geholfen. Das ist ja jetzt, was man gerade wieder erlebt. Ist das gut, wenn das mal ein ganzes Land erlebt und nicht nur der Osten? Und ist es etwas, was sozusagen den Osten wieder an alte Zeiten erinnert?
Beides, denke ich, ne? Also wenn wir jetzt mal nur die Erinnerungen des Ostens nehmen, dann hat das ja auch so ein bisschen was mit diesen DDR-Mythen zu tun, nicht? Also wir versuchen, oder ich sage jetzt auch mal im Wir, also wir Ostdeutschen versuchen natürlich auch deshalb, diese DDR-Mythen weiterzuentwickeln und weiterzutragen, weil es für uns wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass es eben doch ein richtiges Leben im Falschen gab. Also vielleicht erweist sich in dieser Form der Bewältigung dieser Krise tatsächlich etwas, was auf bestimmte Stärken in unserer Gesellschaft, in unserer freien und demokratischen Gesellschaft hinweist, die in der Öffentlichkeit vielleicht nicht so thematisiert wurden, die aber da waren. Und die müssten wir jetzt einfach auch stärken.
Könnte man denn als Wessi was vom Ossi lernen in der Bewältigung von Krisen? Also beispielsweise habe ich irgendwo gelesen, dass das Thema Klopapier, was ja in sehr vielen Berichten unendlich oft erzählt wurde, im Osten nicht so eine Panik ausgelöst hat wie im Westen.
Naja, das ist ja auch eine schöne Metapher, nicht? Also die DDR-Hauptstädtler, also die Berliner zu DDR-Zeiten, ich glaube, die hatten nie Sorge, Klopapier zu bekommen. Und die in den sogenannten Bezirkshauptstädten, die hatten vielleicht nicht ganz so schlimme Sorgen. In der Provinz war es wahrscheinlich viel stärker. Also die Verwandtschaft mütterlicherseits, die auf dem Dorfe lebte, die haben noch lange Zeit auf den Toiletten Zeitungspapier gehabt. Und mein Onkel sagte immer, wenn ich dann da aufs Klo gegangen bin, du musst das vorher rubbeln, ne? Da ist es nicht so glatt. Und da ist auch ein bisschen, wenn doch Druckerschwärze drauf ist, ist die vielleicht noch ein bisschen verbreitet. Ich habe, das erlaube ich mir jetzt mal, ich habe kürzlich von Stefan Wolle, dem DDR, also dem DDR-Experten unter den Historikern der Bundesrepublik, einen schönen Witz gelesen. Den lese ich Ihnen jetzt mal vor. Also den finde ich ja wirklich hervorragend. Also auf einer Einwohnerversammlung zu DDR-Zeiten redet der Referent über die hervorragende Versorgung der Bevölkerung. Und da schreit immer wieder einer dazwischen, und was ist mit Klopapier? Also der Redner redet weiter und dieser Zwischenrufer ruft wieder und wattelt mit Klopapier und irgendwann reicht es also dem Referenten, der sagt, dann lecken Sie mich doch am Arsch. Und da sagt also dieser Zwischenrufer, das kann aber auch nur eine Übergangslösung sein.
Aber mein Eindruck ist, die Gelassenheit und das Improvisationstalent ist schon etwas, von dem man sich eine Scheibe abschneiden kann.
Ach, ich denke schon, ja. Also das ist ja auch etwas, was ich sehr wünschen würde. Man schaut nach 30 Jahren doch wieder auf das, was mal in der DDR war oder was sozusagen mit der Revolution zugrunde gegangen ist oder wie wir die Wende überstanden haben. Und vielleicht könnte das jetzt so ein Anlass sein zu sagen, okay, lasst uns mal Formen finden, wie wir tatsächlich noch etwas offener, streitbarer auch durchaus miteinander reden können und uns unsere Geschichten erzählen können, das fände ich schon sehr wünschenswert. Es gibt ja eine ganze Reihe von Studien über die Ängste, die Befürchtungen oder die Coping-Bewältigungsstrategien im Umgang mit der Corona-Krise. Aber in keiner dieser Studien liest man Unterschiede zwischen Ost und West, weil es uninteressant ist, ob die Ossis und Wessis diesbezüglich größere Ängste oder größere Befürchtungen oder andere Bewältigungsstrategien haben, sondern, wie Sie sagen, es ist ein Problem, mit dem das ganze Land, die ganze deutsche Gesellschaft sich beschäftigen muss und dadurch auch durchkommen muss und das nur solidarisch gemeinsam mit einem großen Maß an aktiver Mitmenschlichkeit.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich, Frau Reschke. Vielen Dank.
Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndr.de/AfterCoronaClub. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek.